Klar wie Asche. Klar wie Asche ist die Seele des Nebels, und ich bin jetzt schon größer als mein Schlafsack, größer als mein Body eines alten Säuglings, an dem die Räder schlottern. Wie an einer Lokomotive von Loco, verrückt. Ich habe Geld von Helena versteckt, in einer Lücke von Loco, verrückt. Ich bin das Eukalyptusbonbon aus dem Westerwald-Song, bin eine Meise in der Krone von Captain Apfelbaum, der sein Oberdeck schrubbt, ein Glas Wein in der Pfote und sich fragt, was sind das jetzt für Hieroglyphen? Sag ich, nimm's als ein leises Bärenstöhnen, und da die Kaffeepflanze flüstert, darf Digga, rufe nun auch ich unter den Dachsparren Edenkobens in die Hafenviertel Edenkobens, das Polster nicht vergessen. Großmutter mischt sich ein, man muss auch mal ausruhen, während ich wie ein Paläosaurier mit den Türen schlagen, will mich frech siezen die alte, neue, geliehene Oma. Und seht, da war es noch nicht Nacht, da sah die Welt die Folgen schon, denn von innen umarmte mich ein Rauch, und als die Fahnen ihr metallenes Geschlecht zeigten, winkte ich noch mit dem Ritualpaddel hinterher. Ich klinge, klange wie alle Skelette eines Tausendfüßlers, machte »Hey, Hatter« im Gedicht hat das zu heißen, Kliniken aus Klinker prägen Prag, sagt eine Blondine mit den zwei Herzen einer Katze, sagt ein Mond, der am Wasser sich was hustet, sei halt ein unstetes Wumtschekum Tamtscha Duchtum. Vor allem aber sei das berühmte, kaum verzichtbare, vollkommen dichte im Mmm.
Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Klar wie Asche lautet der Titel dieser Folge. Und Klar wie Asche ist der Titel des Begrüßungsgedichts von Hans Till, das er für die Gäste der Übersetzungswerkstatt Poesie der Nachbarn 2025 gebaut hat. Denn wie immer ist es eine Collage aus Textzeilen der Lyrikerinnen und Lyriker, die zu dem Übersetzerworkshop ins Künstlerhaus Edenkoben eingeladen wurden. 2025 kommen sie zum ersten Mal übrigens aus Tschechien. Es sind Teresa Binova, Daria Gordova, Pavel Novotny, Wojtek Vasek und Peter Vascha. Und das Besondere an diesem Übersetzungsworkshop, den das Künstlerhaus Edenkoben vor über 30 Jahren erfunden hat und der weltweit Nachahmer gefunden hat, ist ja, dass dabei die Gedichte der ausländischen Autoren und Autorinnen von deutschen bzw. deutschsprachigen Lyrikerinnen und Lyrikern übertragen werden. Sie arbeiten ein paar Tage lang zusammen und bereden dies mit dem Autor, der Autorin, deren Text sie gerade in Arbeit haben. Getreu dem Motto, Dichter übersetzen Dichter, Dichter. Die deutschen Lyrikerinnen und Lyriker sind diesmal Marit Heuss, Rosa Tomaschina, Marion Boschmann, Christian Schleuer, Tim Holland und Alexander Kappe. Natürlich schaffen wir es nicht, es wäre auch kaum sinnvoll, alle 12 hinter den Mikrofonen zu versammeln. In unserer Runde für diese Folge sitzen am Tisch Hans Till, der seit mehr als 20 Jahren diesen Übersetzerworkshop kuratiert und organisiert und 10 Jahre Leiter des Künstlerhauses Edenkoben war. Für die deutsche Seite Rosa Tomaschina, die als Sorbin die Sprache und die tschechische Szene besonders gut kennt. Und Christian Schleuer, der nicht nur Lyriker und Prosaautor ist, sondern auch Konzept- und Klangkünstler, was diesmal besonders wichtig ist. Warum, erzählen wir später. Aus Tschechien diskutieren Daria Gordova, Lyrikerin, die gerade ihren ersten Gedichtband vorbereitet und in Prag Germanistik und englische Literatur studiert hat, und Pavel Novotny, Lyriker, Übersetzer, Germanist und Pädagoge. Und der ist zwar erst 1976 geboren, aber mit weitem Abstand der älteste der eingeladenen Autoren und Autorinnen aus Tschechien. Womit wir bei der vielleicht wichtigsten Besonderheit in diesem Jahr sind. Die Autorinnen und Autoren aus dem schönsten und besten und mir liebsten östlichen Nachbarland, ich werde den Hass der Polen, Österreich und Ungarn spielend ertragen können, die sind ganz jung, Mitte 20 bis Mitte 30. Hans Thiel und Pavel Nivodny, ihr habt die Leute ausgesucht, vermute ich sehr stark, ihr beide, ganz wesentlich, warum diesmal die Youngsters?
Ja, die Youngsters. Naja, das ist eine schwierige Frage. Also das Wichtigste war, dass die Autoren, Autorinnen schwer übersetzbar sind. Ja, also dass man sich ja wirklich ja mit den Texten wirklich tief auseinandersetzen muss. Das war das Hauptkriterium. Nicht, dass sie irgendwie jung sein müssten. Nee, darum ging es nicht.
Ich habe es richtig verstanden. Sie haben gesagt, dass sie schwer zu übersetzen sind.
Ja, klar. Schwer zu übersetzen im Text.
Das klingt jetzt ein bisschen schizo, weil normalerweise wird man natürlich genau das Gegenteil erwarten, dass die Leute, die Dichterinnen und Dichter aussuchen, die nehmen, die am einfachsten oder einfacher zu übersetzen sind, vor allen Dingen für einen Workshop, der nur ein paar Tage dauert. Und da guckt ja auch noch das eine oder andere an. Und ihr seid so verrückt gewesen, dass ihr ausgerechnet die schwierigen
Kühen eigentlich geht es für jeden Workshop in der Reihe Poesie der Nachbarn. Ich sage zu den Leuten immer, passt auf, wir sind Deutsche, wir sind fleißig, wir wollen schwierige Gedichte übersetzen. Und diesmal war es auch, aber auch so, das muss man klar sagen, dass wir auch natürlich immer wieder darauf aus sind, dass unübersetzte Dichter bei uns zugegen sind, damit es wirklich auch einen Vorstellungseffekt hat, wenn wir diese der Öffentlichkeit präsentieren. Und da war jetzt nun diese Lautdichtung, die eigentlich offenbar in Tschechien eine große Rolle spielt, aber ungern ins Deutsche übersetzt wird, offenbar, war eben genau das Richtige für uns. Und ich finde das eine sehr spannende Sache, weil man muss ja auch Poesie der Nachbarn immer wieder als Reihe, als bunte Reihe sehen, die auch sich unterschiedlichen Sprechweisen in der Poesie widmet, nicht nur unterschiedlichen Sprachen und Nationalitäten, sondern auch unterschiedlichen Auffassungen von Poesie. Und da bin ich sehr froh, dass wir endlich mal in Poesie der Nachbarn diesen Schwerpunkt haben, der eher surrealistisch zu nennen ist und laut, poetisch und konkret.
Oder sprachreflexiv.
Und sprachreflexiv.
Spielerisch und sprachreflexiv. Ja. Also es geht ja nicht nur um das Lautliche, sondern eben um das Material der Sprache, würde ich sagen. Ja.
Beispiele dafür werden wir ganz sicher bringen und hören. Zunächst aber vielleicht mal Texte, die nicht in erster Linie sprachspielerisch sind. Texte von Daria Gordova. Ja, fangen wir einfach an. Vorschlag, was ich mir ausgesucht habe, Ergebenheit. Vielleicht zuerst in Deutsch und dann auf Tschechisch.
Okay.
Auch das deshalb, weil wir da auch zwei, glaube ich, Beispiele da haben. Das eine ist mit Hingabe übersetzt, das andere mit Ergebenheit. Oder ist es ein anderer Text?
Nein, das ist genau der
Text. So, und wir haben auch noch die Interlinear-Version. Ja. Das heißt, das ist ja jetzt für uns, für diesen Podcast und überhaupt als Markenzeichen, wenn man irgendwas arbeitet über die Werkstatt, auch später, wenn ein Buch herauskommt, eine Anthologie herauskommt, ganz spannend, dass man zwei, manchmal sogar drei Übersetzungen desselben Gedichts und drei Varianten sieht. Und das können wir uns auch diesmal, gerade weil wir es jetzt schon vorliegen haben, aussuchen. Also vielleicht zuerst mal Deutsch, Ergebenheit.
Alles klar.
Das muss man natürlich dazu sagen, alles, was wir hier an Texten hören, nicht im Original, sondern in der deutschen Übersetzung, wir befinden uns immer noch in einer Situation, Work in Progress.
Genau,
das sind alles keine endgültigen Fassungen, die gibt es vielleicht in ein paar Tagen, vielleicht in ein paar Wochen oder ein paar Monaten sogar. Alles fließt.
Okay, ich habe jetzt hier die Übersetzungen von Marit und von Alexander. Und wir haben das gerade gestern mit Marit besprochen, deswegen würde ich das gerne von Marit vorlesen.
Marit
Beuys, genau. Hingabe. Ich bin jedem in der Menge ergeben, Sie quetschen mich wie klebrige Stücke zwischen den Fingern, spucken meine Nägel aus, kratzen mir die Blässe ab. Schau die Auswirkung, ihre Augen verfinstert, vom Wogen überzogen, stilles Bärengestöhn. Bilder zerrinnen durch grüne Finger, manche brausen auf, manche toben herum, saugen Tropfen aus der Erde. Ich bin so bedürftig und sie bedürfen nichts. Sie wollen nur süß schlummern mit angewinkelten Beinen, noch ihre Schlafstellung aussuchen. Ich bleibe übrig wie dichter Staub in der Luft, lege mich nieder auf jene, die zufällig vorübergehen. Genau, und jetzt auf Tschechisch. Oddanost. Jsem oddana každému vdavu. Lepkavé kousky mezi prsty žmoulají, nechty vyplivují, bledo se škrabávají. Vidím vliv. Oči stmavly, vlnami pokrývá, tiché medvědí sténání. Obrazy se prosakují přes zelené prsty, někteří se ohání, někteří loví, cucej kapky z půdy. Potřebuju. Nepotřebují. Chtějí sladce spát se svinutýma nohama, vybírat směr spánku. Zůstávám soustředěným prachem ve vzduchu, opírám se o náhodně kolem jdoucí. Die zweite Übersetzung?
Ja.
Okay, gerne.
Ja.
Okay, und die zweite Übersetzung ist dann von Alexander, das haben wir noch nicht besprochen. Ergebenheit. In der Menge bin ich jedem ergeben. Sie kneten klebrige Stücke zwischen Fingern, spucken Nägel aus, kratzen ab, was zu blass ist. Ich kann den Einfluss sehen, dunkle Augen, die ein gedämpftes Bärenstöhnen mit Wellen überzieht. Durch grüne Finger rinnen Bilder. Manche fuchteln, andere jagen, eines entsaugt der Erde Tropfen. Ich brauche noch, sie brauchen nichts mehr. Sie wollen mit eingeklappten Beinen in süße Träume entschlummern, bei der Schlafesrichtung mitbestimmen. Ich bleibe, zusammengezogene Staub in Luft, lehne mich an das, was zufällig vorübergeht.
Der Satzspiegel ist ja ein Prosa-Satzspiegel.
Genau.
Das heißt, damit taucht die Frage auf, sind es wirklich Gedichte oder sind es kurze Prosastücke? Ja. Das entscheiden Sie natürlich am allerersten. Ja?
Das ist eine gute Frage. Das habe ich ganz am Anfang mit Pavel besprochen. Eigentlich erinnerst du dich noch, weil ich selber nicht wusste, was das eigentlich ist. Ich habe einfach angefangen zu schreiben. Ja, und solche Texte waren, was ich geschrieben habe. Ich habe irgendwie nicht viel nachgedacht, wie das genau aussehen sollte. Dann habe ich einfach mehrere Texte geschrieben und ich habe das zuerst eigentlich als Geschichten benannt. Und dann hat Pavel gesagt, dass es eher so wie Gedichte sind. Ja, dann bin ich bei den Gedichten geblieben, weil ich finde, dass es eher so ein Gedicht ist. Weil es ist nicht so klar wie Prosa zum Beispiel, würde ich sagen. Das ist das Kriterium zum Beispiel.
Also formal sind das vielleicht auch keine Gedichte, aber auf jeden Fall ist das Poesie.
Ja.
Es ist halt
Poesie.
Die Poesie.
Ja,
ja. Ja,
Poesie.
Ja, das ist dann wichtig.
Es ist auch wurscht, welches Etikett wir draufkleben. Entscheidend ist, können wir Maschine damit machen oder nicht. Ja. Kann ich was damit anfangen, fahre ich drauf ab.
Ja, also ganz wurscht ist es nicht, weil es kommt natürlich darauf an, also das sage ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung, es kommt darauf an, wie man so etwas anfängt und wie man so etwas, wenn man es als Prosa-Gedicht anfängt, dann geht man ganz anders vor in der Formulierung, als wenn man die Zeilen kürzer macht und staccatohaft untereinander organisiert. Das heißt, dieser Entschluss, ich mache jetzt ein Prosa-Gedicht, führt zum Prosa-Gedicht eigentlich, ne?
Die Zeilenbrüche sind ja mir auch von innen, nicht die einzelnen Bilder.
Ja. Also im tschechischen Original, so ging es zumindest mir, da ist die rhythmische Komponente noch viel deutlicher. Und das, denke ich, schon spricht ein Stück weit dafür, dass es lyrisch sein mag.
Die Leute, die jetzt den Podcast hören, die sehen ja gar nicht das Schriftbild. Und wenn ich diese Texte nur höre, käme ich gar nicht in Zweifel, das ist keine Gedichte wie an, sondern würde ich sagen, es sind Gedichte. Also egal wie das jetzt im Schriftbild
fließende Rhythmen, ist. Ja, ich würde sagen.
Ja. Vielleicht noch eins zum Abschluss dieser Textrunde. Ich habe mir rausgesucht Der See.
Mhm.
Auf Deutsch natürlich, bitte.
Ja, dabei habe ich gestern ein bisschen geschwitzt mit der Marit. Das ist eigentlich ganz kompliziert zu übersetzen, habe ich rausgefunden. Also es ist auch an sich sehr kompliziertes Gedicht. Also für die anderen natürlich, in meinem Kopf ist das alles klar. Aber ja, das war ein bisschen zu kompliziert. Soll ich vorlesen?
Ja,
okay. Der See. Im Strudel stürze ich ins Brackwasser, das Haar wie Moos, verdünnt mit Aquavit. Mir brennt etwas auf der Zunge, klemmt fest auf der Spitze, zerstört, feuert, treibt Eiter und Tränen hervor. Über mir und in mir sind Steppenläufer, heulen im Nebel, übertrieben weiß wie eine Katarakt und so bedrohlich. Ich breche den Panzer meiner Haut auf, Erbrochenes in den Adern, blaue Lippen, schwarz wie Feigen. Hier habe ich angefangen, hier zerstöre ich, hier verheere ich, bis aus dem Wasser ein Haarklumpen vermengt mit grünem Schimmel gefischt wird.
Was war so schwierig dabei gestern beim Übersetzen? Was hat sich da als besonders problematisch herausgestellt?
Gute Frage. Es war irgendwie alles. Also vom Brackwasser bis Aquavit, weil das wurde ursprünglich als Spiritus übersetzt. Dann haben wir nachgedacht, dass Spiritus ein bisschen zu offiziell ist. Und dann ist Marit eingefallen, dass man Aquavit benutzen könnte, weil das geht auch gut mit dem Wasser, also der Name Aquavit. Die Bilder hier waren schwer. Also für Marit vorzustellen, wie das eigentlich aussieht und wie das beschrieben werden sollte.
Als Sie das gesagt haben, eingefallen, was ich vergessen hatte, was das Allerwichtigste ist, Frage an die Menschen, die übersetzen, an Sie, Rosa, Pavel, an Sie. Was ist da anders, verschieden, besonders im Vergleich zum Übersetzen aus anderen Sprachen, aus Englischen, Spanischen, egal was? Gibt es da spezifische Schwierigkeiten, wenn Sie einen Text aus dem Tschechischen ins Deutsche übersetzen?
Die Sprache, also gerade Tschechisch oder die westslawischen Sprachen, sind für mich sehr interessant. Ich versuche da reinzugehen, auch mit meiner Muttersprache, Obersorbisch. Und natürlich sind die Worte anders besetzt. Man hat dann die falschen Freunde sozusagen. Ja, zum Beispiel Männer, die in der Kirche sitzen, tragen manchmal eine Fliege. Also unterm Kinn. Und im Tschechischen sagt man Motel, also ein Schmetterling. Ich fand das sehr schön in einem Gedicht eines Freundes. Sag ich, wie ist er auf die Idee gekommen? Ja, da musste ich wieder umzwitschen.
Wie Schmetterlinge, klar.
Ja, aber eine Fliege ist wieder was anderes als ein Schmetterling, der ist bunter. Ne? Mhm. Und solche Sachen. Also einfach die Ansprache Herr ist eine alte Form in den slawischen Sprachen, ist Pan. Und im Tschechischen sagt man auch Pan, nicht? Der Herr. Und im Sorbischen sagt man Knes. No. Knes ist jeder Herr, der da reinkommt. Okay. Das sind Herausforderungen, aber natürlich auch die Autoren, die Dichter, das, was sie zu sagen haben.
Pavel, für Sie?
Ja, und diese Schwierigkeiten, also aus meiner Sicht, da hängt es ja immer von der jeweiligen Sprache ab. Also ich will mich nicht in Details verstricken, aber was mir zum Beispiel einfällt, also so ein Beispiel, ne? Ich habe mal so einen Text von H.C. Erdmann ins Tschechische übertragen. Ne? Und das war so ein pseudodramatischer Text. Also es hieß ja die Fahrt zur Insel Nantucket. Ja? Und das war eine Mischung aus dem Englischen, Niederländischen und Deutschen. Ne? Also eigentlich so drei angelsächsische Sprachen, die zueinander eigentlich ja von der Sprachfamilie her eigentlich gut passen, die sich auch gegenseitig beeinflusst haben, ja, verschiedenartig. Und zugleich zumindest im Falle des Holländischen oder Niederländischen und des Englischen sind das Matrosensprachen oder Seemannssprachen. Ja? Also Tschechisch ist keine Seemannssprache natürlich. Ja? Also wie kann man das denn übertragen? Ja, also immer also diese Frage des Kontextes, also die ist sehr, 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 sehr wichtig. Ja? Und da gibt es ja viele Stolpersteine, ja, oder Problemfelder. Und ich habe damals ja so nachgedacht, ja, wie ich das ja mal ins Tschechische übertragen sollte. Da habe ich mir gedacht, okay, also wenn ich das Tschechische mit dem Holländischen vermische, dann das geht ja überhaupt nicht. Also das ist ja kaum möglich. Ja, dann habe ich die Lösung gewählt, dass ich ja so eine so alte romantische, tschechisch-romantische Sprache gewählt habe, den Karl Ignaz Macher, ja, also den großen tschechischen Romantiker. Mhm. Also den habe ich als Vorbild gewählt, also für die Lautmalerei, also ja. Der arbeitet häufig mit den Diphthongs, ne, mit den Doppellauten O, I und so, ist ja so wellenförmig. Und diesen Duktus, ja, habe ich mit dem Englischen vermischt. Ja, und das ist ja so ein Tschechisch, ja, so dadurch entstanden. Also da musste ich ja einfach ja ein anderes Paradigma erfinden. Und auf der anderen Seite gibt es auch viele Verwandtschaften zwischen dieser germanischen und der slawischen Sprache. Ja, seltsamerweise, ne, was die Wortbildung betrifft zum Beispiel. Also da gibt es ja die sogenannten Kalken. Ne? Also das heißt ja, dass das Wortbildungsmuster eigentlich das gleiche ist, aber in einem anderen sprachlichen System. Zum Beispiel das Wort Begriff. Ja, auf Deutsch Begriff, auf Tschechisch Poem. Ja, es ist eigentlich das Gleiche von der Vorbildung her, aber mit einem anderen sprachlichen Material. Ja, also damit kann man schon arbeiten. Das ist interessant. Ja.
Ja. Bleiben wir doch mal ein paar Takte dabei. Also Tschechisch ist eine westslawische Sprache. Was ist überhaupt das Besondere an Slawisch? Bleiben wir ruhig mal bei Slawisch überhaupt. Von Ralf Ludli weiß ich, dass sich Russisch-Slawisch fast immer reimt, egal was man sagt. Das ist ein Riesenproblem, wenn ich ungereimte Gedichte schreiben will. Also, wie ist es?
Westslawisch, ja. Ist gut. Also da habe ich einen Anknüpfungspunkt. Im Sorbischen gibt es sehr viele Diminutive. Im Tschechischen gibt's auch viele Diminutive. Also ich mag das. Und im Sorbischen ist es eine Aufwertung. Im Deutschen ist es aber, wenn ich sage, also das Hannchen, das Depperte, nicht? Aber wenn ich sage, im Sorbischen Hanschitschka, dann ist es eine gut aussehende, kluge Frau. Und schon haben wir einen Unterschied. Die Fälle muss man also, den Lokativ und den Vokativ auch, ich weiß nicht, im Tschechischen habt ihr auch noch den Vokativ?
Ja klar, die Lokative.
Ja, das finde ich auch.
Gar nicht rufen, ne? Ganz genau, das könnte man es gar nicht, Pablo. In der Regel sind die mindestens zweisilbig, das ist das Problem. Ne? Also ja, wenn jemand zum Beispiel Tom heißt, ja, ja, dann kann man das ja nicht einsilbig übersetzen.
Tome.
Ja. Tome. Ja. Tome. Oder Tomaschi. Ja. Also solche Sachen. Also wenn das Gedicht ja mit einem einsilbigen Tom arbeitet, dann ist es ja sehr schwierig fürs Übersetzen. Ja.
Wenn ihr schreibt, wenn ihr Gedichte schreibt, was sind die Schwierigkeiten? Am Denken, im Sujet oder in der Sprache oder nehmt ihr das einfach nicht mehr wahr?
Ich glaube, wir haben das gerade mit der Mario ein bisschen besprochen. Sie hat mir eine ähnliche Frage gestellt, ob ich eher mit Bildern oder eher mit der Sprache arbeite. Also einfach gesagt natürlich. Und ich habe ihr geantwortet, dass ich eigentlich, wenn ich Gedichte schreibe, ich denke nicht so viel nach über die Sprache, wie das Ganze klingt. Mhm. Für mich das Wichtigste ist, die Bilder darzustellen. Meistens lasse ich das einfach so. Ich habe hier diese Bilder vorgestellt und so Ende. Manchmal komme ich zurück und lese das Gedicht nochmal und mir fällt was ein, dass manchmal so ein Wort ein bisschen besser klingen könnte, dann ändere ich das. Aber das ist nicht so ein Schwerpunkt bei mir, würde ich sagen. Wie gesagt, ich arbeite ja auch eher mit Prosa als mit Gedichtform. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle bei mir, das Ganze sich auf Bilder konzentriert als auf die Sprache.
Ja. Für mich ist die lautliche Seite oder die akustische Seite sehr wichtig.
Also wollte ich gerade fragen, welche Rolle spielt es, wenn ihr, Pavel, Sie zum Beispiel, eben Lautgedichte oder überhaupt Gedichte schreiben, für die fundamental die Phonetik wichtig ist?
Ja, es ist ja, also wenn man ja von den phonetischen Regeln sprechen sollte, dann ist es so, dass die deutsche Sprache viel dynamischer ist, ja, also viel gespannter, also da gibt es ja größere Unterschiede zwischen den wirklich ja geschlossenen und offenen Vokalen, ja, also zwischen den gespannten und ja losen Konsonanten, ja, also diese explosiven Laute gibt's im Tschechischen nicht. Also im Tschechischen sagt man PTK, ne? Also zum Beispiel, ne? Also es ist ja viel lockerer und es ist ja nicht so dynamisch, so runder vielleicht. Damit muss man halt rechnen, ja. Also wenn man aus dem Deutschen ins Tschechische etwas übertragen will, dann hat man mit einem anderen phonetischen System zu tun. Ja, also das ist halt das Problem. Die Gedichte an sich selbst sind unübersetzbar, absolut unübersetzbar. Also das ist ja halt ein anderes sprachliches System und man muss immer dafür einen Ersatz oder eine Simulation, ja, Simulation des Originals irgendwie erfinden. Sehr schwierig. Also die akustische Seite des Textes für sehr wichtig, ja. Also diese Zusammenspiele zwischen der Form, ja, die aus verschiedenen Komponenten besteht, und eben, ich will nicht sagen den Bildern, vielleicht Bildern auch, aber der Vorstellung, ja, oder diese Einbildungskraft, ja, die dahinter steckt. Also diese Spannung, ja, so zwischen dem Klang und der Vorstellung. Und deswegen, wenn ich was schreibe, dann läuft es wirklich ja so in langen, verwickelten, prozessualen Ketten. Und ich lese es sehr, sehr häufig laut vor, damit der Text gut fließt. Ja,
Sie schreiben laut Gedichte
von Es sind ja häufig Sachen, die also an der Grenze zwischen einem inhaltsbezogenen oder semantisch. Also jeder Text ist semantisch, auch wenn er aus Bohnlauten besteht. Ja, aber mich interessiert eben die Spannung zwischen einem semantisch orientierten Gedicht und einem Lautgedicht. Also das heißt ja ein Gedicht, welches ja irgendwas Inhaltliches mitteilt vielleicht, aber zugleich sehr rhythmisch, melodisch, lautlich wirkt.
Ich wollte vielleicht noch dazu sagen, dass wenn man gerade aus dem Tschechischen Karel Macha übersetzt, ich habe vor Jahren ins Sorbische übersetzt, Inhalt ist die eine Sache, aber das ist eine wunderbare Sprache, eine lautliche, eine Wortmusik mit ganz vielen einsilbigen Worten, also Endreim des Verses immer meistens einsilbig. Und das war schon sehr schwer in eine andere slawische Sprache, weil die hat wieder einen anderen Rhythmus. Das war eine große Herausforderung.
Ja, also vielleicht könnte ich was zwar auf Tschechisch vorlesen. Okay. Schließlich ist es verständlich genug, denke ich. Also das ist ja fast ein Lautgedicht, aber da arbeite ich ja so ein bisschen mit dem Soziolekt. Es ist kein Dialekt, aber so ein Soziolekt. Und nicht einmal auf Tschechisch versteht man das ordentlich. Ja, also man versteht das ja also inhaltlich oder semantisch ja nicht so ganz deutlich, wovon man genau spricht. Aber trotzdem, ja, aus dem performativen Akt und aus den Tonlauten versteht man, was die Basisbotschaft des Textes ist, sozusagen. Ja, und dieses Gedicht heißt Nopo, Komma, ja, so sowas, ja, ungefähr. Und es lautet so. Ty, bises ty, jak reješ se rej. Ty, kdyby bises ty, jak nějakej sušnej ty. Ty, kdyby bises ty, jak zapotempo, ty reješ se releček hřívěc, bises jak nějakej sušty. Živej pod hřivy a raranku šejdrem a takař a dic máš a kojíkem na krán a karanadrá. Ty, kdyby bises ty zapotempo. Ty, kdyby bises ty, no po. Ty. Ja, ein anderes so dialektales oder dialektisches Gedicht. Žibouch, das ist ja wieder so eine Sprachverstümmelung oder Zertrümmerung. Žibouch, also sowas im Sinne vom zugeknallt. Also jemand hat die Tür zugeknallt, ja, Žibouch. A Žibouch im Däge, cedno se im Žibouch. A kut vy jste, chovaj se jako cučný. A kut vy jste, a jenom, že Žibouch im. Žet. Žed, co, no a ne, i, co, a chyba. A kut vy jste, chovaj se jako suš. A znovu, a kut vy jste, a jenom, že Žibouch im. Ní uvažuje, není čit uvažené a foukance, čit jaho se mají v takových Žibouch im. Ože ona či násilská ospodně, může mi výutivovanosti má a zdělání má i v cilkus. Oudám, ám i ám, že Žibouch bám, znovu ám, aky, bouch, Žibouch, no a, A kut vy jste, chovaj se jako sušný, a kut vy jste, a znovu fouk, bouch, Žibouch, no a. Ja, das muss man vielleicht nicht übersetzen, ich weiß nicht, oder ob man es ja übersetzen kann. Ja. Aber,
wen bringen Sie damit zur Verzweiflung? Hans, du freust dich königlich über...
Ja, macht mir Spaß, ich darf vielleicht...
Du hast aber nichts verstanden.
Macht ja nichts.
Das hast du doch verstanden, Hans.
Ich habe alles verstanden.
Was hast du verstanden?
Ich habe alles verstanden. Es gibt ein Zitat von Oskar Pastior, der ja auch so eine Art Lautdichter war, und der sagt... Übersetzen ist das falsche Wort für eine Sache, die es nicht gibt.
Genau.
Übersetzen ist das falsche Wort für eine Sache, die es nicht gibt. Die doppelte Verneinung ist im Deutschen starke Bejahung. Also es gibt natürlich die Notwendigkeit des Übersetzens, aber man kann auch Spaß am Originaltext haben, ohne ihn übersetzt zu kriegen.
Hat sich schon jemand dran gewagt? Ist jemand da am Schwitzen schon, diese Texte versuchen, irgendwie was mit anzufangen? Ja, Rosa?
Ich bin ja sehr froh, dass Pavel da ist und auch Petter. Die haben ganz viel mit Musik zu tun, Lautmusik, Wortmusik, auch mit Rhythmus, Körperbewegung. Das tut mir unwahrscheinlich gut, auch mich immer wieder mit Pavel zu unterhalten. Er sagt mir, also wie er das versteht. Natürlich sind seine Worte nicht meine Worte, aber ich versuche den Impuls. Und das brauchen ja nicht mal ganze Worte zu sein, sondern Silben. Silben sind wichtig.
Christian Schlöer, der Mensch hier, der das vielleicht am meisten, der am meisten Dichter und auch Klangkünstler, Performer ist, schweigt bis jetzt.
Ja. Also es war nur neugierig, also was daraus wird. Ja, und ja, ich habe ja zusammen mit einem anderen Dichter ja so eine ähnliche Situation erlebt. Ja, und der hat ja einige von diesen Lautgedichten eigentlich ja ziemlich erfolgreich ins Deutsche übertragen. Und da habe ich mir gedacht, okay, also es wäre nicht schlechter, mehr davon zu haben, ehrlich gesagt, ja, also auf Deutsch nie. Und es ist ja total spannend, ja, dass dadurch ein anderer Text entsteht. Ja, es ist ein völlig anderer Text. Und wenn man es ja dann auf Deutsch liest, ja, dann, man bewegt sich ja in einem anderen lautlichen System. Und es ist einfach entzückend, ja, spannend. Nie? Übrigens, die Texte von Petr Vášha, also mit denen setzt du dich auch auseinander. Nee?
Und ja, die Autobahn.
Das ist schon eine Herausforderung, ja, würde ich sagen. Ja, ja. Das sind pure Lautgedichte.
Genau. Nee? Das hat auch überhaupt keinen Sinn zu glauben, da an einem Wort was übersetzen zu können. Also ich saß davor in meinem Zimmerchen und habe seltsame Geräusche gemacht. Und zwar so lange, bis ich das Gefühl habe, ich höre jetzt diese blöden Autos an mir vorbeifahren. Und dann habe ich das Gefühl, jetzt verstehe ich.
Du musst die Geste musst du erfinden. Genau. Also nicht die Sprache oder was, sondern die Geste. Ja,
ja, es muss einfach, als wenn da kein... Und das ist ein schöner Ansatz und ich werde gern gequält in der Hinsicht. Ich meine, ich bin eher so ein innerer Bildfilmkameramensch, der das liebt, wenn irgendwelche synpoetischen Bildwelten in mir aufgehen. Aber auch mal dazu gezwungen zu werden, jetzt mal ganz und gar nicht semantisch an einem Text zu arbeiten, das ist schon, ich würde mal sagen, eine Form von Freude, ja. Aber tatsächlich habe ich mir diese Texte nicht als erstes vorgenommen.
Das ist immer die Frage der Textinterpretation. Ja. Und die Textinterpretation hängt ja auch damit zusammen, dass man das ja so semantisch irgendwie so definiert. Ja. Man soll wissen, was der Text eigentlich mitteilt. Also nicht, was der Autor sagen wollte, das muss uns nicht interessieren, aber was der Text eigentlich mitteilt.
Was der macht. Also was mich interessiert macht. Auch überhaupt nicht, was ein Text mitteilt.
Das heißt, der Weg, den Pavel eben vorgeschlagen hat oder auf die Idee uns gebracht hat, wäre der, finde nicht die Bedeutung zuerst, sondern finde zuerst die richtige Geste. Und wenn Sie jetzt als Übersetzer die Geste, die richtige Geste gefunden hätten, käme es wiederum darauf an, diese Geste, also diesen Rhythmus, diesen Bild, diese Körperbewegung, diese Motion, die der Text vermittelt, ins Deutsche, in den Deutsch zu übersetzen, zu übertragen. Nicht zu übersetzen ist ja auch nicht, sondern es ist dann ein Zappeln, eine Bewegung, eine Motion und ein Laut wird dann ins Deutsche erfunden.
Entschuldigung, ich meinte in diesem Falle die Texte von Petr Vášha vor allem. Ne? Also ja. die beruhen eben auf dieser Geste vor allem. Ja? Mhm. Also das sind schon Sachen, wo eigentlich das Performative mit dem Textuellen, mit dem Gestischen zusammenfließt.
Ja? Weil der lyrische Text ja keine Anweisung drinstehen hat, wie die Geste zu machen ist. Die musst du quasi jedes Mal neu erfinden. Ja. Ich bin niemand, der übersetzt, und ich bin vor allem niemand, der weder den Anspruch hat, noch die Lust drauf hat, etwas richtig zu machen, vor allem nicht richtig zu übersetzen. Mich interessiert Material und ich schaue dann, was dabei rauskommt. Und ich freue mich, wenn es dann demjenigen, von dem das Material kommt, immer noch freut. Wenn es dann heißt, ja, eine interessante Interpretation oder das mag ich so, wie du das siehst. Aber ich glaube schon, dass wir hier, da wir keine professionellen ÜbersetzerInnen sind, eher sowas machen wie eigene Texte mit ganz vielen Anführungszeichen, die irgendwo als Material oder als Ursprungsimpuls etwas Fremdes haben. Und vielleicht ist auch das schon eine Form von Übersetzung. Also ich zumindest habe nicht den Anspruch, dass danach etwas dabei rauskommt, was ganz genau jetzt die Absicht einer Autorin oder eines Autoren wiedergibt, sondern ich habe das Gefühl, der Text macht irgendwas mit mir und wenn mir das Freude macht, dann versuche ich das zu verwandeln und mal gucken, was passiert.
Mit der Absicht ist es sehr umstritten. Ja? Also es ist ja wirklich eher die Absicht des Textes. Jeder Autor, der Künstler, der lässt sich ja eher von seinem Kunstwerk lenken, steuern. Also eines Tages sagt das Werk, okay, ich brauche das und das und das, damit ich ja belebt oder zum Leben komme. Ja,
und woher weiß zum Beispiel auch der Autor oder die Autorin, was der eigene Text will?
Es ist ja wie bei einem Frankenstein-Monster, weißt du. Also es liegt genau. Eine Zeit lang liegt es da, ja, völlig tot, unbeweglich, und plötzlich regt sich dein Finger. Ja, dann fängt es ja langsam an zu sprechen. Ja, hier tut es noch weh, und ja, hier kann ich ja das Beinchen kann ich ja noch nicht bewegen und so. Und dann bewegt sich das irgendwie. Also hier fehlt noch was, hier fehlt noch was, und hier noch was und hier noch was. Und dann plötzlich lebt es und man schaut nur zu. Ja, als Autor. So läuft das häufig, denke ich. Man schaut nur zu, was passiert.
Das ist eine schöne Metapher, die mir gefällt, weil es die Eigenständigkeit des Textes betont. Ja. Aber tatsächlich ist es mit dem Zuschauer nicht getan. Irgendwas muss man an diesem Ding schrauben, dass es sich bewegt. Aber es ist teilweise unvorhersehbar, welche Zuckungen dabei rauskommen.
Ja klar, man muss das Monster halt
unter Strom setzen.
Montieren, ja genau.
Montieren, ja.
Richtig. Unser Experiment ist, diese Frankensteine dann auf die Bühne zu bringen und ins Buch zu bringen, und zwar in einer experimentellen Form, also nicht so, wie man normalerweise frankensteinisiert, dass man nämlich als Übersetzer sagt, okay, das, was ich jetzt veröffentlicht habe, das sind die Gedichte von Hölderlin auf Französisch, ja. Sondern wir machen das Experiment, dass wir verschiedene Versionen gegeneinander halten und sind deshalb glücklicher als der die kanonische Übersetzung herstellen muss, weil wir ja wissen, jemand anderes macht es auch. Also kann ich Wagnisse unternehmen, die ich vielleicht sonst nicht unternehmen würde.
Ja.
Vielleicht mal die Bitte, einen kürzeren Ausflug zu machen in die jüngere tschechische Literaturgeschichte, was Lyrik angeht.
Naja, es ist eigentlich sehr spannend, also wie sich die Richtungen und Epochen also überlappen, so gegenseitig, zum Beispiel dieser surrealistische
zum Beispiel
Periode.
Surrealismus,
ja, genau, ja. Also im tschechischen Bereich gibt es ja so wirklich so eine spezifische Richtung, die heißt Poetismus. Ja. Und das war so eigentlich so eine Art von Mischung aus dadaistischen Bestrebungen und surrealistischen Bestrebungen mit einer starken Gabe des Humors. Also da gab es ja häufig den Sinn für Humor. Also die Poetisten ließen sich ja auch viel von den Franzosen inspirieren. Also die waren in einem großen Kontakt. Ja. Also was sehr, sehr intensiv war, war diese Periode der experimentellen Poesie in den 60er Jahren, der späten 50er und 60er Jahren. Da gab es ja wirklich ja eine total dichte Vernetzung mit dem westlichen Ausland, also mit Westdeutschland,
ja, bitte. Und Österreich,
Wiener Schule. Ja, ja, Wiener Gruppe und ja, die tschechischen Experimentatoren, oder ja, es gab ja auch ganz intensive Kontakte mit der Stuttgarter Gruppe, mit Franzosen, André Chopin zum Beispiel, ja, Laura Totino in Italien und so. Wirklich, da gab es ja wirklich so ganz, ganz intensive Kontakte, und diese 60er Jahre in der Tschechoslowakei, in der damaligen Tschechoslowakei, also die sind ikonisch geworden. Und das wurde dann unterbrochen, ja, in den 70er Jahren durch die sogenannte Normalisierung, also nach der Okkupation, nach der sowjetischen Okkupation, ja, so nach
hat
dem
die,
Prager Frühling.
Hat der Prager Frühling bzw. der Prager bleierne Herbst, der viele Jahre gedauert hat, welche Auswirkungen hat der auf die tschechische Lyrik?
Das war ein Desaster. Also das war wirklich eine Katastrophe. Also das hat die Kultur total ruiniert,
die gesamte,
ja, zerstört.
Also das ist zum Beispiel die Epoche, glaube ich, die in der tschechische Literatur am meisten in Deutschland vermittelt worden ist. Das sind die Namen wie Pavel Kohut, ja, Václav Havel, Milan Kundera, Seifert, der einzige Tscheche, der den Nobelpreis, glaube ich, bis jetzt gekriegt hat. Die sind in Deutschland eben auch gelesen worden, auch in den folgenden Jahrzehnten.
Naja, sie haben darunter zwei Emigranten. Also das ist eben das Bezeichnende.
Ja.
Also diejenigen, die wirklich freischreiben wollten, waren entweder in der Emigration oder in dem Underground. Also da gibt es ja so eine Reihe von vielen Underground-Autoren, die wirklich sehr gut sind. Ja. Und so, und man hat sich ja einfach so durchschleifen müssen irgendwie. Aber es war sicher nicht so hart wie in der DDR. Also in der DDR, das war wirklich eine Hölle. Also verglichen mit der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei war es ja, denke ich, viel dynamischer. Relativ offenen, liberalen 60er Jahre, dann die dunklen 70er Jahre und in den 80ern einfach die Lockerung, ja, wieder.
Ja, während in der DDR gibt es ja, wenn ich das kurz bemerken darf, doch in derselben Zeit stark einen Hang zum Klassizismus eigentlich.
Ja, 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 klar. Was, also Flucht. Flucht zum Klassizismus.
Was das krasse Gegenteil von Moderne und
ja, von Experiment Wolf, ist. Also ja, typisch, ne? Ja.
Nach 89, wie ist da die Entwicklung der Zwischenhöre gelaufen? Wann hat sie und wie stark für uns damals, also auch vorher schon wichtige Einflüsse wie angloamerikanische Einflüsse, Beat Generation, Rock, Pop und so weiter aufgenommen?
Naja, sehr intensiv. Ja.
Wann, in welchen Jahren
schon? In den 90er Jahren kam es zum Beispiel unter anderem zu einer ganz großen, riesengroßen Rezeption von Charles Bukowski zum Beispiel, ja, und solchen Autoren. Ne? Also die 90er Jahre waren so sehr unbefangen, sozusagen. Da hat man viel Neues so erfunden. Auf der anderen Seite wollte man eben auf die 60er Jahre anknüpfen. Also eigentlich ja diese Neo-Avantgarde wieder neu beleben. Ja. Es kam natürlich sehr zu zahlreichen internationalen Kontakten. Also die 90er Jahre, die würde ich ja mit einem Wort als unbefangen bezeichnen. Ja. Also die waren sehr frei, ja. So erfinderisch, ja. Ungezügelt, ja, das sagt man auch. Ne?
Und jetzt und heute?
So aus meiner Sicht konformer geworden.
Konformer
so
ist, geworden?
Ja, ja, kommt mir vor. So korrekter geworden, würde ich sagen. Vorsichtiger, behutsamer.
Ja, das erstaunt mich, warum?
Was meinst du mit konformer?
Dass man vielleicht ja häufig Angst hat, ja, was offen mitzuteilen, zu sagen, wirklich zu provozieren. Also ich denke, die 90er Jahre, also die waren viel reicher für pure, scharfe Provokation. Heute hat man häufig wirklich die irgendwie so Angst oder Hemmungen offen zu provozieren, denke ich.
Ja, oder müde geworden, faul geworden, saturiert geworden.
Würde ich nicht sagen. Das hängt ja mit der allgemeinen Korrektheit, also mit dieser Neigung zu der allgemeinen Korrektheit, damit man niemanden beleidigt, niemanden kränkt und so. Man geht ja
Sachen behutsam. Du bist ein großer Anthologist und Kenner der deutschen Gegenwart. In Deutschland empfinde ich es zumindest so, ich weiß nicht, misch dich ein, eher das gegenwärtige Anything Goes, wobei man dann verschiedene, viele Zimmer in diesem großen Haus des Anything Goes
ja, also ich würde sagen,
besuchen
dass die,
könnte.
Ich würde sagen, dass die Szene erstens mal sehr produktiv ist und dass sie produktiv in einem sehr hohen Qualitätsmaßstab ist, dass die Jungen, die nachkommen, also auch die ganz Jungen, sehr interessante Gedichte schreiben, dass es sehr viele große Talente gibt, auch bei den Jungen, bei den Alten sowieso. Ich mache gerade ein Dossier für die französische Zeitschrift Poésie und da habe ich im Vorwort geschrieben, eigentlich ist die Szene, die deutsche Szene etwas, um das uns die Franzosen beneiden könnten, wenn sie es wüssten. Also ich bin sehr begeistert von dem, was in Deutschland im Moment läuft. Und auch, ich finde auch, dass bei den Älteren, so meiner Generation, dass da man plötzlich merkt, dass die Deutschen sogar Humor haben. Ne? Dass die Gedichte witzig sind.
Endlich mal.
Dass die Gedichte witzig sind, dass sie nicht so sehr die Botschaft, sich an der Botschaft zu Tode tragen und so. Also ich bin ja sonst nicht besonders froh, jetzt gerade ausgerechnet in dieser Zeit leben zu müssen. Aber was die Poesie angeht, die deutsche Poesie, da bin ich also sehr begeistert.
Muss ja,
ich
das sagen. Stimmt schon. Also ja. Die Poesie auch im tschechischen Bereich, ja. Das ist ja eben das freieste, das offenste Feld. Ja, ja. Ja. Also in der Prose ist es ja schon ein bisschen problematischer.
Ja. Deswegen war ich gerade überrascht, dass du konformer gesagt hast, weil ich finde das gar nicht. Ich würde sagen, dass man provoziert schon, aber auf eine andere Weise. Weißt du?
Ich finde es ja auch für wahnsinnig viele Menschen schon unglaublich provozierend, wenn etwas korrekt ist.
Vielleicht schon, zum Beispiel.
Aber Minderheiten nicht mehr ausgeschlossen werden. Meine Güte,
genau, das provoziert man kann ja provozieren auf ganz verschiedenen Weisen. Also mit Sprache, was man schreibt, wie man schreibt, ja, worüber also, man schreibt, ja, weißt du?
Manchmal ist das so, also wenn man nicht irgendwie so seine Meinung, ja, so irgendwie so äußert, ja, also wenn man so abstrakt oder nicht engagiert genug vorgeht, dann ist es ja eben provozierend, ne? Also wenn man nicht engagiert ist irgendwie gesellschaftlich. Ich lehne das ab, irgendwie so das Engagement, ja, mit der Literatur oder mit der Poesie zu verbinden. Und es ist häufig so, dass man darin irgendwelche so was weiß ich, sozialen Botschaften erblicken will oder so. Ich will ja keine sozialen Botschaften ermitteln. Also ich will nur meinen Text machen. Also mich interessieren nicht ja, irgendwelche engagierten Aussagen. Und ich denke, dass das wird heute häufig ja von der Literatur erwartet. Also dass sie etwas proklamiert ja, oder so.
Wie aber du wirst ja jetzt provoziert von dieser Poesie. Also sie provoziert schon.
Ja. Wie kompensierst du in dir selbst das, was du
im Also mich interessiert der Text und der Schreibprozess. Das ist das Wichtigste und nicht irgendwelche blöden Inhalte.
Ich meine jetzt, wie das auf den Menschen wirkt, also die Welt, in der wir leben, die Umwelt, die uns umgibt, also die Mitwelt. Ja. Das kannst du nicht aussparen, dass sie dich auf irgendeine Weise beeinflusst, im Text den Text zu schreiben. Was für Worte.
Naja, klar. Ich meine, also, dass man die Umwelt bearbeitet als Material, das auf jeden Fall. Ja. Aber dass man dadurch irgendwelche so Absichten im Sinne des Engagements ja, verfolgt, nie.
Und welche Ziele nicht.
Also die ästhetische Funktion ist für mich das Primäre.
Ja,
ja. Ja. Und das ist ja heutzutage, kommt mir häufig vor, irgendwie so eher selten.
Also ich bin ja selber zutiefst gespalten, was das angeht. Bis vor kurzem habe ich sehr, sehr radikal genau diese Position vertreten, also dass mich Poesie das dann sofort abgeschreckt hat, wenn ich gemerkt habe, worauf die hinausläuft. Und das geht mir immer noch so. Dann schreibt doch einen anderen Text, einen klugen Essay. Dann steht es ja, ganz also klar drin.
Ein Gedicht ist kein Manifest.
Genau.
Ja, ich will keine Manifeste schreiben.
Gleichzeitig finde ich es aber auch peinlich bis fast untragbar, wenn ein intellektueller Mensch oder Künstlerin keine Haltung hat. Die Frage ist nur, inwieweit die...
Er kann schon eine Haltung
inwieweit
haben.
Inwieweit die
jetzt halt, das ist
im Text drin sein
genau, muss. Das meine ich.
Ja. Also ja, okay, wenn man Heinrich Heine liest, der ist ein engagierter Autor, okay. Aber vor allem sind das tolle Sachen, so toll geschrieben. Ja. Ja. Also mich interessiert der Schreibprozess. Und natürlich, man arbeitet mit einem gewissen Material, welches man irgendwo gewinnt. Ne? Naja, das wäre eine endlose Diskussion, denke ich.
Lass uns mal noch ein paar Takte über Distribution reden. Also, wie sieht es aus mit der Chance, in Tschechien Gedichtbände zu veröffentlichen? Wie hoch sind die Auflagen? Gibt es genug Verlage, die das machen? Da wird ja oft eben auch Geld zugeschossen werden müssen. Wer schießt das Geld dann zu? Der Verlag oder öffentliche Institutionen, private Sponsoren? Gibt es Zeitschriften? Gibt es Anthologien? Es gibt keine aktuellen deutsch-tschechischen Lyrik-Anthologien. Die letzte, die ich gefunden habe im Internet, von 2014. Das sind auch schon 11 Jahre. Wie sieht es aus mit Live-Veranstaltungen, mit Treffen, mit Autorengruppen, mit der Verbreitung von Lyrik im Internet?
Ich würde sagen, die Situation ist sehr gut. Ja, sehr gut. Also die Gedichtbände werden gut subventioniert. Ja, vom Kultusministerium, dann gibt es ja so weitere Fördermittel, dann gibt es ja eine Menge von literarischen Zeitschriften, es werden Festivals veranstaltet, es gibt ja auch so sozusagen Gruppen oder Kreise von Autoren, die sich ja so versammeln und so weiter. Also ich finde diese Szene, diese literarische Szene, also in dem Bereich der Poesie besonders, sehr lebhaft, also lebendig.
Besser
als wirklich sehr, sehr gut.
Besser noch als in Deutschland.
Und auf jeden Fall. Das habe ich bemerkt. Also es ist ja in Deutschland also ziemlich schwierig, so ein Gedichtband rauszugeben. Ja, aber bei uns ja wird es ja halt eigentlich gut subventioniert. Also die Auflage, die ist ja eher gering. Ne? Also das sind ja so 400, 500 Stück. Also bei einem Gedichtband, ja, mehr nicht.
Aber trotzdem ist es ein Zuschussprojekt.
Ja, klar.
Also umso geringer die Auflage ist, umso höher ist prozentual.
Ich habe mir noch nie mein eigenes Gedichtband ja so viel mitfinanziert. Nie. Ja, also ich kriegte immer Geld dafür und sogar ein kleines Honorar. Ja. Also es läuft eigentlich sehr gut.
Wenn wir über Zahlen sprechen, dann muss man natürlich sehen, wie viele tschechischsprachige Menschen gibt es auf der Welt und wie viele deutschsprachige Menschen gibt es auf der Welt.
Ja, das ist mir auch eingefallen.
Und wenn man ein Gedichtband in Deutschland herausbringt, ist nur sehr, 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 sehr selten die Auflage über 500. Also wir haben dieselbe Auflage, nur halt wahrscheinlich 10-mal so viel Publikum oder potenzielles Publikum.
Also es gibt in Tschechien wie viel? 10 Millionen Pi mal Daumen, also potenzielle Leser.
Ja. Und im Sorbischen gibt es vielleicht so ungefähr 60.000 Menschen, die die Sprache beherrschen. Und so, ja, die Auflage für ein Lyrikband ist auch nicht sehr gering. Also ich glaube, das ist so ungefähr ähnlich wie in Tschechien. Aber es ist natürlich ein kleiner Verlag, der das macht. Viele Privatinitiativen auch, na viele vielleicht, wenig, einige. Aber die Möglichkeit, in Sorbisch, Wendisch zu publizieren, ist auf jeden Fall vorhanden.
Ein Engelgedicht, der heißt Leben mit der Engelin.
Man ist nicht einfach hier, sieht alles, wie man sieht. Doch die Engelin sagt, sieh es dir anders an. So ist man einfach hier, blickt alles anders an. Doch die Engelin sagt, sieh es mal so, mal so. Dem Schauspieler lass die Rolle, dem Nicht-Schauspieler die Chance. Aufs Dasein hier am Rande mit der Engelin. Dem Schauspieler lass die Rolle, dem Nicht-Schauspieler die Chance. Aufs Dasein hier am Rande. Einmal sagt sie mir, komm, lass es uns ansehen, von nahem dich in tief hineinsehen in die Seele. Ein anderes Mal sagt sie, komm, lass es uns ansehen, von nahem doch hinaussehen in die Welt. Und nochmal sagt sie mir, komm, lass es uns besehen, die Welt von innen ansehen, die Seele dann von außen. Dem Schauspieler lass die Rolle, dem Nicht-Schauspieler die Chance, aufs Dasein hier am Rande mit der Engelin. Dem Schauspieler lass die Rolle, dem Nicht-Schauspieler die Chance, aufs Leben hier am Rande. So ist man nun im Hier und sieht es unterschiedlich. Doch die Engelin sagt, lass uns woanders nachsehen. So ist man einfach woanders und sieht es unterschiedlich. Aber die Engelin sagt, sieh es dir einfach an. Dem Schauspieler gibt die Rolle, dem Zwilling des Nichtschauspielers die Kehrseite der Münze im Spiel. Es geht nicht ums Leben vom Spiegel, hinter ihm gar abgewandt von ihm, sondern ums Leben am Rande des Spiegels mit der Engelin. Es geht nicht ums Leben vom Spiegel, hinter ihm gar abgewandt von ihm, sondern ums Leben am Rande des Spiegels. Es geht nicht ums Leben vom Spiegel, hinter ihm, gar abgewandt von ihm, sondern ums Leben am Rande des Spiegels mit der Engelin.
Danke, Rosa Tomaszena, für das Vorlesen. Und zum Schluss noch ein Gedicht, das mir auch besonders gut gefällt, neben dem Engelgedicht von Peter Wasche. Blondine, heute heißt es. Das liest uns Hans Till.
Ja, es ist übersetzt von Marion Poschmann und ich versuche jetzt gar nicht hier zu waschisieren, weil das hat sowieso keinen Sinn. Also ich lese es einfach, wie es jetzt hier auf dem Blatt steht, weil ich kenne den Text auch nicht besonders gut, aber ich steche in See. Blondine, heute. Die Blondine hat es heutzutage nicht leicht. Sie muss sich so geben, als wäre sie brünett, auftreten wie eine Schwarzhaarige, denken wie ein Rotschopf. Sie muss damit klarkommen, alles und jedes sein, bloß nicht die gute, alte Blondine. Die Frau hat es heutzutage nicht leicht. Sie muss sich so geben, als wäre sie dünn, auftreten wie eine Dicke, denken wie ein Mann. Sie muss damit klarkommen, alles und jedes sein, bloß nicht die gute, alte Frau. Der Mensch hat es heutzutage nicht leicht. Er muss sich so geben, als wäre er eine Pflanze, auftreten wie ein Tier, denken wie eine Maschine. Er muss damit klarkommen, alles und jedes sein, bloß nicht der gute, alte Mensch. Die Blondine hat es heutzutage nicht leicht.
Vielen Dank. Das war Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einer Folge über die Übersetzerwerkstatt Poesie der Nachbarn im Künstlerhaus Edenkoben des Landes Rheinland-Pfalz vom Sommer 2025. Gäste in der Runde waren aus Tschechien Daria Gordova und Pavel Novotny. Aus Deutschland die Lyrikerin Rosa Tomaschina und der Lyriker und auch Prosaautor und Klangperformer Christian Schleuer. Ein Dichter ist natürlich auch Hans Till, der seit über 20 Jahren die Literaturwerkstatt Poesie der Nachbarn kuratiert und organisiert. Und ich bin Theo Schneider von podcastliteratur.de. Danke fürs engagierte Mitmachen an die Menschen hier in der Runde und danke an die Menschen, die uns jetzt gehört haben.